Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk im Rahmen unseres großen Rentenspezials. Sichere Rente, gute Vorsorge, was Experten raten, um einer Altersarmut zu entkommen, ist unser heutiges Thema. Meine Gäste haben spannende Antworten parat. Herzlich willkommen, Hanna Peterson. Sie ist die Finanzexpertin unseres Medienhauses und Teil unseres Schwerpunktteams Rente. Saidi Solilatu, er ist Chefredakteur und Geschäftsführer von Finanztipp. Der Ratgeber ist Teil der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung und thematisiert alles, was mit Geldanlage, Immobilien und Steuern zu tun hat. Und last but not least, Peter Knöppel. Er ist Anwalt im Bereich Rentenrecht und seit über 20 Jahren gerichtlich zugelassener Rentenberater. Und seine Zwillinge haben heute Geburtstag. Er ist trotzdem bei uns. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Ihre Kinder. Und nochmals danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist total lieb.
Gerne, danke.
Letzte Woche hatte ich Professor Bernd Raffelhüschen zu Gast, einer der renommiertesten Ökonomen Deutschlands. Und er stellte ganz nüchtern fest, und ich zitiere, die Babyboomer-Generation hat es verkackt, hat er wörtlich gesagt. Es gebe zu wenig Kinder und deshalb eine sinkende Zahl von Beitragszahlern, was am Ende dazu führen wird, dass die gesetzliche Rente künftig nicht mehr zu der Sicherung führen könnte, wie wir uns das vielleicht alle wünschen, dass es zur Sicherung des Lebensstandards ausreichen würde. Er geht davon aus, dass wir eine Basisrente des Mittelstandes bekommen, mehr nicht. Teilen Sie diese Prognose, Herr Knöppel?
Ja, ich kenne ja den Herrn Raffelhüschen sehr gut. Ja. Ich verfolge seine Statements auch ganz gerne und kann aber das, was er sagt, nicht so ganz nachvollziehen. Ich kann schon nachvollziehen, welche Entwicklung wir aktuell, das sehe ich ja jeden Tag in den Rentenbescheiden, in den Renten haben. Das ist klar, vor allen Dingen hier im Osten. Geht's, ich sag's jetzt mal so, schön so langsam nach unten mit den allgemeinen Rentenniveau. Das erlebe ich schon so sehr, sehr häufig. Aber die ganze Diskussion, die ganze politische Diskussion, die wir in Deutschland haben zum Thema Sicherung der Rente, geht mir einfach zu sehr, geht mir einfach zu sehr in die Kapitalisierung rein. Wenn wir uns die gesetzliche Rente anschauen, haben wir es mit einer umlagefinanzierten, mit einem umlagefinanzierten ersten Säulensystem zu tun. Ich würde das jetzt nicht so weit ausweiten. Und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter, bevor wir überhaupt irgendetwas mit Aktienrenten und sonstige Sachen machen, die ja sicherlich nicht so dumm sind. Ja, die Ansätze sind ja alle gar nicht so dumm. Sollten wir doch dafür sorgen, dass alle Erwerbstätigen in Deutschland in die gesetzliche Rente einzahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der leider auch von Herrn Raffelhüschen, auch von der FDP, verschwiegen wird. Ja? Wir brauchen, um eine Systemsicherheit erstmal im Grundsatz herstellen zu können und dann die Rente auch ordentlich zu reformieren für die Zukunft, brauchen wir ein System, wo alle einzahlen. Alle Erwerbstätigen ab dem 16. Lebensjahr einzahlen. Und dann können wir gerne auch über armutsfeste Renten reden. Schauen Sie sich bitte die Einkommensentwicklung in Ostdeutschland an. Da fällt Ihnen nichts mehr ein. Und der Kollege, der Herr Solilatu, entschuldigen Sie bitte, ich hoffe, ich habe Sie richtig ausgesprochen, der wird mir sicherlich bestätigen können, dass es für viele Menschen in Deutschland ganz, ganz schwer ist, Altersvorsorge auf privaten Sektor zu betreiben, wenn Sie gerade mal ein Nettoeinkommen von 1.400, 1.500 Euro haben. Das ist ganz, ganz schwierig.
Herr Knöppel, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, Herr Solilatu. Womit rechnen Sie, wo wird das Rentenniveau beispielsweise 2030, 2040 sich befinden? Auf was muss man sich einstellen, wenn man heute 40, 50 Jahre alt ist? Was für ein Rentenniveau kann man dann erwarten?
Ja, es hängt natürlich etwas von der eigenen Erwerbsbiografie ab, wie lange Sie in die gesetzliche Rente eingezahlt haben. Aber was natürlich unumstößlich ist, das ist aufgrund des demografischen Wandels, ja, so gesehen vor 30 Jahren tatsächlich schon in den Brunnen gefallen, ist tatsächlich, dass die gesetzliche Rente, ja, durchaus schon eine Grundsicherung, eine mittlere Sicherung abbilden wird, aber nicht mehr ansatzweise reichen wird, um den eigenen Lebensstandard in aller Regel zu halten. Ne? Also es ist ja immer wieder das berühmte Niveau von 48%. Die Rede, dass das bei 48% bleiben soll, daran glauben wir bei Finanztipps tatsächlich nicht. Das wird aufgrund des demografischen Wandels nicht zu halten sein, trotz aller politischen Versprechungen. Ja, durch vielleicht größere Reformen, wie sie Herr Knöppel jetzt gerade angestoßen hat. Aber ich würde mich da auch als Privatmensch, und das ist letztendlich, wir bei Finanztipps wenden uns ja an Verbraucherinnen und Verbraucher, darauf letztendlich nicht verlassen können. Es wird jetzt auch nicht dramatisch in den Keller gehen, aber wir werden da schon gewisse Einbußen noch sehen. Ja, vielleicht einen Rückgang auf, ich bin auch kein Hellseher, was das angeht, vielleicht auf ein Niveau von oberhalb von 40%, vielleicht 42%, 43% oder vielleicht sogar noch darunter, wobei man schon damit rechnen muss, dass ja ein gehöriger Anteil der zukünftigen Rentner eben genau dieser Babyboomer-Generation, dieser bevölkerungsstarken Jahrgänge sein wird. Und die votieren natürlich die. Ne? Das findet dann in der Wählerkabine, auch wie das in der Demokratie auch sein soll, dann statt. Dadurch wird das Rentenniveau wahrscheinlich nicht so stark absinken, wie es eigentlich dem demografischen Wandel entsprechen würde, sondern letztendlich werden die arbeitstätige Bevölkerung wahrscheinlich noch mal stärker zur Kasse gebeten, entweder über höhere Steuerzuschüsse oder über sogar auch einen höheren Rentenbeitrag. Aber das ändert alles nichts. Da reden wir letztendlich um ein paar Prozente hin oder her. Das muss man ganz klar sagen, dass leider kein Weg daran vorbeiführt. Natürlich entweder privat oder auch betrieblich vorzusorgen, um ansatzweise den eigenen Lebensstandard halten zu können. Das wird sicherlich einen immer größeren Anteil in der Rente, in dem Rentenstandard ausmachen. Auch wenn man natürlich politisch noch diskutieren kann, wie man da die gesetzliche Rente noch, sage ich mal, zukunftssicherer machen kann.
Ada, teilst du die Auffassung?
Ja, und zwar von beiden Herren. Weil das hat verschiedene Gründe. Also das eine ist, selbst die deutsche Rentenversicherung sagt ja, sie oder empfiehlt ja allen Versicherten relativ frank und frei, bitte sichern oder bitte versorgen Sie sich auch fürs Alter jetzt schon, sorgen Sie vor. Also das sagt die deutsche Rentenversicherung. Das finde ich schon durchaus bemerkenswert. Was ich aber, also ich teile absolut die Sorge darüber, dass sich das Rentenniveau so nicht halten lassen wird. Wie soll das auch gehen, wenn immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler kommen? Das ist ja eine ganz simple Rechnung, die nicht aufgehen kann. Jetzt ist aber die Frage, und das diskutieren ja Ökonomen durchaus auch und werfen es ja auch immer wieder auf. Es ist ein Blick in die Glaskugel, was wir nicht wissen. Lässt sich die gesetzliche Rente womöglich in den kommenden Jahrzehnten doch durch Zuwanderung von Fachkräften und einer besseren Integrationspolitik auf etwas stabilere Beine stellen? Das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt, den wir jetzt doch überhaupt nicht absehen können und der aber, glaube ich, sehr, sehr groß werden wird, ist das Thema künstliche Intelligenz, die ja womöglich den Grad der Produktivität, und darum geht es ja auch in puncto Renten, steigern könnte. Alles natürlich immer könnte. Und worauf ich auch noch so ein bisschen abzielen würde, wir reden jetzt über beide Punkte, sowohl gesetzliche Rente als auch private Altersvorsorge. Und an der hapert es ja, und zwar ja bei Weitem, würde ich behaupten, da kann man mich aber auch gerne eines Besseren belehren, nicht nur, weil das Geld fehlt, sondern weil auch häufig das Wissen, das Finanzwissen fehlt. Und warum fehlt es? Weil wir keine ordentliche Finanzbildungsstrategie bislang hatten. Die wird jetzt gerade auf die Beine gestellt durch die Bundesregierung. Ich bin sehr gespannt, welche Früchte die tragen wird, weil je früher wir natürlich Menschen an das Thema Finanzen heranführen, und ich weiß, wovon ich spreche, bei mir kam das auch erst sehr spät, desto besser ist es am Ende für die Altersvorsorge.
Herr Solilato, Sie nicken ja, zustimmend. Ja,
da kann ich mich nur anschließen, ne, dass Finanzbildung einfach da der Schlüssel zu vielem ist. Wir setzen uns ja bei Finanztipp da auch ganz stark ein. Wir haben unter anderem auch über die Finanztipp-Stiftung eine Bildungsinitiative, die sich sehr stark an Lehrerinnen und Lehrer wendet. Also die interessierten Lehrerinnen und Lehrer, die das Thema Finanzbildung schon immer in den Unterricht bringen wollen, weil das ist ja das, was sich auch gerade in unserer Community immer sehr stark durchsetzt, die Meinung, ne, dass es nicht sein kann, dass wir aus der Schule kommen in Deutschland und auch von den einfachsten Sachen, da müssen wir noch gar nicht mal über ein relativ kompliziertes Thema wie Altersvorsorge reden, ja, schon eine Steuererklärung ist ja völlig Buch mit sieben Siegeln für heute, für Schulabgänger, dass wir da überhaupt keinerlei Finanzkompetenz an den deutschen Schulen vermitteln. Und das sollte sich hoffentlich ändern. Klar ist natürlich auch, Sie haben die Bildungsinitiative angesprochen, dass halt Bildung Ländersache ist. Und wir hoffen, dass es sich von Finanzseite, dass sich das halt auch in den Bundesländern durchsetzt. Ich will noch einen Satz sagen. Ich stimme Ihnen in allen Punkten zu. Wir müssen nur aufpassen, das ist vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier, dass aus meiner Sicht, ja, das alles Initiativen sind, sind richtig zur Stärkung der gesetzlichen Rente, aber es darf halt nicht der Eindruck entstehen, dass das wirklich entscheidend aus meiner Sicht was ausmacht. Es wird kein Weg, besonders an der heutigen arbeitstätigen Generation vorbeiführen, privat vorzusorgen. Auf dem einen oder anderen Weg, und dass das nochmal ganz deutlich gesagt einen ganz, ganz wesentlichen Anteil des späteren Auskommens auswirken wird und den man erhebliche, signifikante Einbußen im Lebensstandard wird machen müssen.
Das ist, glaube ich, sind ganz wichtige Worte. Herr Knöppel hat leider technische Probleme. Vielleicht ja. Sind Sie noch
hören
da,
Sie Herr mich? Knöppel?
Ja, ich höre Sie.
Hören Sie mich?
Ja, aber ich kann Sie nicht sehen. Wahrscheinlich
ich sehe Sie alle drei sehr, sehr gut, aber ich komme irgendwie mit dem Bild nicht rein. Tut mir leid.
Achso, Herr Knöppel, vielleicht ja. haben Ihre Zwillinge zu derbe gefeiert und nee.
Das kenne ich übrigens auch, Herr Knöppel. Ich habe auch Zwillinge. Insofern, vielleicht war es das.
Gratulation.
Aber wenn man mal sich den Ist-Zustand anschaut, da haben wir knapp die Hälfte der deutschen Rentnerinnen und Rentner, die verfügen über ein Nettoeinkommen von weniger als 1250 Euro im Monat.
Ja.
Herr Knöppel, haben wir, obwohl dem Rentensystem es momentan nicht noch ganz gut geht, haben wir nicht jetzt schon unheimlich viele Menschen in Deutschland, die von Armut bedroht sind im Alter?
Ja, wir hatten ja das Bundesamt für Statistik hat uns ja dort auch ganz interessante Zahlen erst vor kurzem, vor ein paar Tagen auf den Tisch gelegt. Bevor ich diese Frage ganz konkret beantworte, ich will dem Herrn Sulli Latu und Frau Petersen ganz klar sagen, Sie haben in allem, was Sie sagen, absolut recht. Wir werden sicherlich nicht ohne eine private Altersvorsorge auskommen, ohne Zweifel. Ja. Aber das Kernproblem, was ich halt eben auch sehe, und das lässt sich wahrscheinlich, das kann sich nur politisch lösen lassen, ist neben einer guten Kindererziehung, neben Kindergartenplätzen, neben der Frage der Einbeziehung von Frauen aus der Teilzeit in Vollzeit rein, dann meinetwegen auch gerne höhere Löhne und so weiter, dass wir das System sozusagen versuchen, dort überall anzupacken, dass die Leute dann auch mehr Geld haben für die private Altersvorsorge. Bin ich auch voll bei Ihnen. Ich mache auch selber private Altersvorsorge. Anders geht's nicht. Wir haben in Deutschland ein ganz großes Altersarmutsbedrohungsszenario. Ich nenne das jetzt mal so. Ja? 17,7 Millionen Menschen sind in Deutschland nach den neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik, Destatis, können Sie nachlesen. Die haben erst vor kurzem eine entsprechende Pressemitteilung rausgebracht von Altersarmut. Entweder direkt oder indirekt betroffen. Da gibt es noch verschiedene andere Kategorien, die da eine Rolle spielen. Das sind Zahlen, die also mich persönlich sehr betroffen machen. Ja, ich sehe immer nur das Abbild dessen, zum Teil dessen, was ich an Rentenbescheiden bekomme, die wir sehen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der richtig gute Rente bekommt. Also ich rede jetzt hier nicht von 1.500 Euro netto. Das mag für den einen oder anderen schon gut sein, sondern ich meine von 2.000 und mehr. Aber der Durchschnitt dessen, was wir zu Gesicht bekommen, liegt deutlich drunter. Ja, das muss man wirklich sagen. Und das ist eben das große Problem, dass die Altersarmut zunimmt. Und ich denke mir auch manchmal, dass die Politik das sich ein bisschen zu einfach macht und auch die deutsche Rentenversicherung es sich ein bisschen zu einfach macht und uns immer suggeriert, naja, so schlimm ist das ja alles nicht, wir haben ja Ehegatteneinkommen. Oftmals sind ja die Leute nicht allein, ja. Aber ich bin Anwalt und Rentenberater und ich betrachte die Dinge immer singulär. Also sprich, Frau Petersson hat einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente und bekommt irgendwie Geld. Und der Herr Sulli Latu auch, ja, so, und Sie auch, Herr Klaasen, so, und wenn ich mir Ihre Ansprüche dann angucke, ich kenne Sie natürlich jetzt nicht, ja, und sehe dann, was Sie haben, dann kann es schon sein, dass der ein oder andere von uns vielleicht auch von Altersarmut bedroht ist, wenn er nicht noch privat irgendwas in der Hinterhand hat.
Das Spannende ist ja, Herr Sulli Latu, man spricht dann ja von der Rentenlücke. Was bedeutet das? Jeder bekommt ja auch ein Renteninformationsschreiben, ich glaube ab dem 27. Lebensjahr. Da kann man dann ja auch sehen, was man erwartet. Da steht dann eine Summe X unter den und den Voraussetzungen. Wie kann jeder Einzelne von uns feststellen, ob er tatsächlich von Altersarmut bedroht sein könnte?
Ja, ich glaube, also das ist gar kein so leichtes Thema, weil es da auch so ein bisschen um Finanzmathematik geht, weil man da die Inflation, dass alles teurer wird bis in 10, 20, 30 Jahren, wie weit das halt noch bei mir weg ist, berücksichtigen muss. Aber es geht schon, es ist nicht ganz so kompliziert. Auf dem erwähnten Schreiben, das Sie erwähnt haben, auf dem Rentenbescheid steht ja auch unten, wie die Rente wahrscheinlich ausfallen wird, wenn sie denn in Zukunft steigen wird. Und das wird sie, ganz klar. Ne? Da steht also der Wert für, wenn die Rente um 1 Prozentpunkt steigt und wenn der Wert um 2 Prozentpunkt steigt. Und um jetzt mal einen ganz groben Anhaltspunkt zu haben, würde ich immer vorschlagen, nimm die Mitte davon. Ne? Also wenn da irgendwie, ich sage jetzt was, der erste Zahl sind 1.500 Euro und die zweite Zahl sind 2.500 Euro, dann nehme ich die Mitte, sind es 2.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal toll, bloß sind das halt 2.000 Euro, wie gesagt, in 10, 20, 30 Jahren vielleicht und dann ist das nicht mehr so viel wert. Und dann mache ich am besten Folgendes, ich nehme mal mein Lebensstandard, meine Kosten jeden Monat und da sollte ich durchaus auch mal einrechnen, dass ich vielleicht mal in Urlaub fahren möchte, das möchte ich vielleicht in der Rente auch und mir nicht einfach nur alles vom Leibe absparen möchte. Also vielleicht, das muss jeder für sich selber ausrechnen, aber vielleicht 80% dessen, das ist mal so ein guter Anhaltswert, was ich heute verdiene. Und dann nehme ich mir so einen Zinsrechner, so einen Inflationsrechner und rechne mir aus, okay, wenn sich jetzt mein Gehalt wenigstens so ungefähr steigert mit der Inflation, also typischerweise um 2% pro Jahr, das kann man hochrechnen, bis ich 67 zum Beispiel bin oder wann ich auch immer in Rente gehe, dann kann ich das hochrechnen und dann stelle ich fest, ich verdiene heute vielleicht 2.000 Euro netto, aber dann verdiene ich 3.000 netto und davon brauche ich auch dann ganz schön viel, weil eben auch die Preise gestiegen sind. So, und dann komme ich drauf, ich kriege 2.000 Euro Rente brutto, da geht dann noch ein bisschen Steuer und vor allen Dingen auch Krankenversicherung und sowas weg, dann kann man nochmal ein bisschen was abziehen, vielleicht 20% nochmal abziehen, so über den Daumen gepeilt. Und dann verdiene ich hoffentlich, ich sage jetzt was, 3.000 netto, was ganz toll klingt, ja. Aber davon brauche ich schon mal sicherlich 2.500 Euro, sonst komme ich mit meinem Leben eigentlich nicht wirklich klar. Und dann stelle ich fest, von meiner gesetzlichen Rente netto bleiben vielleicht 1.600, 1.800 Euro in meinetwegen 20 Jahren und ich brauche aber 2.500 Euro. Und dann komme ich ganz oft, das ist so eine typische Zahl, dass mir 1.000 Euro netto so ganz, mal ganz über den Daumen gepeilt fehlen. So, und dann geht's weiter. Na, dann muss ich mir überlegen, und dafür bieten wir bei Finanzen verschiedene Möglichkeiten an, wie ich auf eine Geldsumme komme oder welche Mittel ich habe, um mir typisch, das ist so ein relativ typischer Wert, dass mir ein Tausender im Monat einfach fehlt, zu dem, was ich schon einigermaßen zum Leben haben möchte. Dann lebe ich jetzt nicht luxuriös und wie ich das auf die Seite kriegen kann. Und dann nur um so eine Einstellung, da reden wir dann typischerweise über mehrere hunderttausend Euro, die ich später mal in 10, 20, 30 Jahren, wie auch immer das weit ist, auf der Seite haben muss. Und da merkt man natürlich auch ganz schnell, das ist irgendwie so der Gegenwert von, eine Immobilie halt irgendwie. Und daran merkt man schon, dass, also entweder ich brauche das Geld irgendwo auf der Seite, das kann in Aktien oder auf Sparkonto, da gibt es viele Möglichkeiten drin sein. Oder ich habe es geschafft, bis dahin eine Immobilie mir zuzulegen, abzuzahlen und sie auch in Schuss zu halten. Das ist meistens dann auch eine gute Altersvorsorge.
Aber das ist schon eine große Herausforderung, glaube ich, Hanna. Gibt es da gewisse Faustformeln, wie viel Geld man zurücklegen muss, um tatsächlich auf 1.000 Euro netto im Alter zu kommen, die man zusätzlich braucht?
Ja, ich habe das letztens im Rahmen einer Recherche mir sagen lassen, dass es da tatsächlich eine Faustformel gibt. Ich fand die sehr interessant und bin natürlich auch jetzt sehr interessiert, was Finanztipp dazu sagt. Da wurde mir gesagt, es sei sinnvoll, mit dem ersten Gehalt, also so ab 20 Jahren oder 25, da kommt ja dann noch eine Ausbildung oder ein Studium dazu, 10% vom Nettogehalt für die Rente zur Seite zu legen. Also sagen wir mal, es sind jetzt 2.000 Euro netto, die man verdient, was, glaube ich, für den Staat so schlecht in mancherlei Hinsicht nicht sein mag, und legt davon dann 200 Euro an die Seite. Und ganz wichtig, mit jeder Gehaltserhöhung passt man die Sparsumme dann entsprechend an. Das war so eine Faustformel, die fand ich sehr spannend. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, ob die der Überprüfung standhält.
Ja, das kommt sehr nah an das ran, was wir sagen. Also wenn man das tatsächlich schon Anfang 20 macht, dann würde ich auch sagen, kommt man mit 10% und wie Sie gerade sagen, dann mit zukünftigen Gehaltssteigerungen da auch sehr gut hin. Ich mache es meistens ein bisschen anders, weil meistens sich Leute leider nicht ganz so früh darüber informieren. Ne? So Anfang 20, da habe ich ein paar andere Sachen meistens im Kopf, wobei das auch immer unterschiedlich ist. Ne? Also ich habe neulich auch an der Münchner Universität, an der TU einen Talk vor Studenten gehalten und die waren ganz interessiert an dem Thema. Aber gut, Kommen wir kurz zurück. Ich gebe meistens eine andere Faustformel, wenn ich so um die 30 bin und angestellt bin. Das ist ja ganz wichtig, ne? Wir reden über Angestellte, die also auch einen Anspruch in der gesetzlichen Rente haben. Selbstständige müssen natürlich nochmal deutlich mehr zur Seite legen, während die Beamten ein bisschen besser haben. Aber für Selbstständige sage ich immer 15% vom Nettoeinkommen. Und bin mir dabei total bewusst, dass es für viele Menschen ein sehr sportliches Ziel ist und dass das schwierig ist. Aber da sage ich auch ganz deutlich dazu, das ist die Realität. Das ist die Realität unserer Gesellschaft, unseres demografischen Aufbaus, in dem wir leben. Das kann ich mir dann sozusagen selber überlegen, ja, ob ich, naja, wie groß ich in Urlaub fahren will, wie viel ich auch, ja, den Kindern gönnen will. Das ist natürlich eine Frage. Und ob ich es schaffe, mir diese 15% zur Seite zu legen. Und dabei kommt es übrigens auch sehr darauf an, welche Rendite, wie viel Steigerung, wie viel Gewinne ich mit diesen zur Seite gelegten 15% mache. Denn darauf kann ich gleich auch eingehen, sind wir natürlich sehr große Proponenten, was in Deutschland immer noch sehr konservativ ist. Ne? Da wird dann hauptsächlich an Sparkonten gedacht und vielleicht eine Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge. Das mag alles nicht verkehrt sein, aber es führt aus meiner Sicht keinen Weg darum herum, einen signifikanten Anteil, vor allen Dingen für die jüngere Generation, da rede ich jetzt mal mindestens von allen unter 40, ja, in Aktien anzulegen. Breit gestreut, kostengünstig in Aktien anzulegen, weil nur dort werden langfristig, und mit langfristig meine ich immer 15, 20, 25 Jahre, werden Renditen zu erzielen sein, die deutlich oberhalb der Inflation liegen. Und das ist der Punkt an der Sache. Es ist ja ganz schön, dass ich irgendwo auf einem, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, auf einem Tagesgeldkonto, wenn es gut läuft, 3% Zinsen oder etwas mehr bekomme. Aber bei auch 2% Inflation habe ich damit keinen Blumentopf gewonnen. Das reicht einfach nicht. Ich muss es schaffen, mit meiner Rendite diese Inflation auch langfristig signifikant zu schlagen. Das heißt, wir reden da von Renditen eher 5, 6, 7% im Schnitt pro Jahr. Nur dann werde ich es schaffen, aus meiner eigenen Kraft, die, ich sag mal ganz grob, mehreren 100.000 Euro, von denen ich vorhin gesprochen habe, auch zu erreichen.
Hanna, was sagst du als unsere Finanzexpertin, wo würdest du, wenn du es kannst, monatlich beispielsweise 300 Euro investieren? In ETFs, würdest du selber mit Aktien spekulieren oder würdest du es zur Bank bringen, Bausparverträge abschließen? Was würdest du empfehlen?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil es einen Unterschied gibt, einen signifikanten zwischen Männern und Frauen bei dem Thema. Also ich spreche jetzt quasi vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Worin würde ich investieren? Also ich denke, ich sehe es tatsächlich auch wie Sie, Herr Sulilatu. Ich würde in breit gestreut investieren. Also wie hoch war jetzt der Betrag? 300 Euro monatlich, ne? Hattest du genannt. Tja, da würde ich als Faustformel, also ich bin aber auch ein konservativer Typ. Ich neige auch zum Sparen auf die hohe Kante legen. Da muss immer ein bestimmter Betrag vorhanden sein. Das mag individuell gefärbt sein, wie hoch der sein muss. Und ab dem würde ich erst investieren. Aber wie gesagt, das kann bei jedem anders sein. Bitte?
Nee, gut, genau, alles klar.
Ja, genau. Ich würde breit gestreut investieren, wobei ich vorsichtig derzeit auch immer wieder bin beim MSCI World. Das ist ja so eine ganz typische Angelegenheit, breit investieren, weil so breit investiert ist der momentan leider gar nicht. Da gibt es aus meiner Sicht, das wird jetzt eine spannende Diskussion. Ich sehe schon die Kopfbewegung. Da ist ja gerade, sind ja die Werte der USA recht stark. Insofern habe ich mich da vielleicht momentan sogar ein bisschen verunsichern lassen bei dem Thema. Ich würde dennoch breit gestreuter noch versuchen, mich aufzustellen. Also nicht lediglich in den MSCI World, sondern auch gucken, ob ich nicht ein paar Schwellenländer, zu denen ja nun mal auch China gehört, mit einbeziehen würde. Und wenn es sich anbietet, auch durchaus auf eine BAV setzen. Wenn es sich anbietet, weil da gibt es natürlich sehr viel zu beachten. Und ein großer Punkt, gerade auch für Menschen meiner Generation oder auch unserer Generation, ist ja, dass wir durchaus auch mal den Arbeitgeber wechseln. Und mit der Portabilität bei der BAV ist es ja nicht ganz so weit her. Aber gut, die Ausgangsfrage war, wie würde ich investieren? Ich würde wahrscheinlich tatsächlich 200 Euro von diesen 300 nehmen und in ETFs investieren, nicht in Einzelaktien. Und das meinte ich auch mit, ich bin eine offensichtlich typische Frau. Einzelaktien ist gemäß der Forschung etwas, was vor allem Männer gerne nutzen, weswegen interessanterweise die Rendite von Frauen auf lange Sicht, ne, also 15 Jahre plus, eine bessere ist als bei Männern. Männer schaffen es zwar ad hoc sehr viel Rendite zu erreichen mit einer Einzelaktie, auf die sie gesetzt haben, und gleichzeitig, und das verdirbt dann so den Durchschnitt, schaffen sie es aber auch genauso, komplett in den Verlust zu gehen. Und dahingehend sind dann Frauen, wenn sie dann investieren, was ja auch nicht ganz so leicht ist, sie dazu zu bewegen, sind da einfach ein bisschen vorsichtiger und wählen sofort den etwas weniger riskanteren Weg und gehen eben in eine breite Streuung, was dann dazu führt, dass sie auf 15 Jahre gerechnet meistens wirklich eine durchschnittliche Rendite, ich meine, es waren tatsächlich 7,5% erreichen, was bei Männern dann nicht der Fall ist, wenn man den Durchschnitt sich ansieht.
Herr Sodilato, wozu raten Sie, mehr zum Zocken oder zum konservativen Anlegen unterm Kopfkissen?
Naja, also zu keinem von beiden, und Frau Peterson macht es dann schon ganz richtig, und ich würde sagen, so wie Sie das gerade beschrieben haben, wie die Frauen anlegen, sollten es alle machen, nämlich auch die Männer, ne? Weil ganz klar, dieses Zocken mit Einzelaktien, wozu ja die neuen, die Neo-Broker, ob Trade Republic oder andere Anbieter, ja auch gerne mal verleiten, davon würden wir ganz klar abraten. Nee, ganz deutlich, so ein breit gestreuter, weltweit anlegender Aktien-ETF ist einfach das Mittel der Wahl für jedermann. Für wirklich, wirklich jedermann. Das ist auch ganz egal. Da muss ich auch nicht, wieder muss ich wieder 20 sein. Das kann ich auch mit 50 noch machen. Das kann ich sogar für meine Kinder machen. Ja, auch ein ganz hervorragender Weg. Übrigens, ja, das ist für jeden geeignet. Natürlich, wie Frau Peterson gesagt hat, muss man selber mit sich selber ein bisschen ausmachen, wie viel man denn so im Bauch verträgt, weil auch so ein breit gestreuter weltweiter Aktien-ETF kann schon mal ordentlich schwanken, kann auch mal ordentlich in die Knie gehen. Da muss man durchaus bereit sein, auch mal in einer schlimmen Phase 30, 40, sogar 50% Verlust auszuhalten. Die Dinge haben sich in der Vergangenheit schon mal halbiert. Siehe große Finanzkrise 2007, 2008. Der Punkt ist aber nur, warum ich vorhin auch 15 Jahre gesagt habe, ist, die haben sich auch von diesen schlimmen, wirklich schlimmen Phasen immer wieder erholt. Heißt, erstmal 50% Verlust, aber dann über nach ein paar Jahren 100% Gewinn und deutlich mehr nochmal. Das heißt, wenn man sich so einen Chart vom zum Beispiel MSCI World anschaut, dann da sind ordentliche Knicks drin, ja, und das muss man sich erstmal vorstellen. Dann hat man da vielleicht, ich sag jetzt irgendwas, ja, 30.000 Euro drin, und dann sind das auf einmal nach ein paar Monaten nur noch 15.000 Euro. Und man muss bereit sein, das dann auszuhalten. Wenn alle Welt schreit, die Welt geht unter, ne, das Weltfinanzsystem bricht zusammen, ja, ist es bisher noch nie, noch nicht mal in den allerschlimmsten Phasen, noch nicht mal 1929. Sondern es hat sich immer wieder erholt, und das muss man eben durchhalten. Und dann, wenn man eben so einen langen Atem hat, die Geduld, die Coolness letztendlich auch da hat, dann wird man langfristig auch die Früchte ernten. Und nur ein Wort zum MSCI World, ich stimme Ihnen völlig zu. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Es gibt sehr viele breit gestreute ETFs, zum Beispiel auch auf einen FTSE All World Index oder auf einen MSCI All Countries World Index. Da ist dann auch zum Beispiel so grob 10% Schwellenländeranteil mit drin. Da ist dann auch ein bisschen China mit drin. Nur, ich kenne diese Kritik gerade auch von Tagesschau.de geäußert am MSCI World. Sie ist nicht ganz so ernst zu nehmen, weil ja, an einem MSCI World, da sind 70% USA drin. Nur was heißt das denn? Das sind 70% amerikanische Konzerne, die ihren Sitz in USA haben. Aber das heißt noch nicht, dass die ihr Geld alles in USA verdienen, sondern weltweiten Umsatz machen. Ne? Mein Spruch dazu ist immer, verkauft Apple auch iPhones in China? Ja, natürlich, sogar ungefähr 20%, so ganz grob. Ja. Microsoft macht mehr als 50% seines Umsatzes außerhalb von Nordamerika, ungefähr 29% des gesamten Umsatzes im S&P 500 kommt von außerhalb von Amerika. Also da gibt es verschiedene Kennzahlen. Letztendlich reden wir da von der Weltwirtschaft, in die natürlich auch die Schwellenländer, insbesondere China, auch einbezogen sind. Am Ende, muss ich ganz klar sagen, wird der wahrscheinlich rein von der Streuung, ja, der Unterschied zwischen einem MSCI World ETF und anderen All World ETFs nicht so dramatisch sein, ob jetzt da die USA besser laufen oder Schwellenländer besser laufen. Das kann am Ende auch keiner richtig vorhersehen. Man ist mit all diesen ETFs immer noch sehr, sehr breit gestreut und hat das Risiko schon sehr stark differenziert. Aber wenn man sich besser fühlt mit einem anderen weltweit anliegenden ETF als einem MSCI World, macht man ganz bestimmt auch nichts verkehrt.
Herr Knöppel, viele Menschen setzen ja auch auf das Eigenheim als Altersvorsorge. Wie nehmen Sie das wahr? Sind die Menschen damit auch wirklich glücklich, wenn sie zu Ihnen kommen und sich beraten lassen? Geht die Rechnung immer auf?
Das ist eine ganz, ganz, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich komme gleich zur Antwort, oder ich komme gleich zu verschiedenen Antworten aus Sichtweisen von Menschen, was ich zum Beispiel von meinem Schornsteinfegermeister erfahren habe. Unglaublich. Aber ich möchte noch mal was zu Herrn Sulilatu sagen und auch zu Frau Peterson. Absolut recht haben Sie beide. Ich hätte nur eine ganz große Bitte, Herr Solilatu. Sie sind vom Finanztipp, Sie sind doch bundesweit ziemlich gut bekannt. Es wäre schön, wenn ich bin auch in ETFs drin. Ich mache gar nichts anderes. Also nicht, also ich mache auch, ich bin auch in der gesetzlichen Rente mit drin. Ich mache auch ein paar ETFs. Ja, das mache ich aber nicht selbst, sondern das lasse ich halt machen, weil ich davon relativ wenig Ahnung habe. Und ich sage mir ganz einfach, wie der Herr Costellani das damals gesagt hat, kauf eine Aktie, leg die hin und dann wachst du irgendwann mal auf und dann ist alles prima. Oder auch nicht, das ist wurscht. So, nein, ich würde das mal jetzt nicht so, sondern ich hätte eine große Bitte, Herr Solilatu. Es wäre doch schön, wenn wir ja alle, es wird ja propagiert, Mensch, geht in die Aktien, geht in die ETFs rein, auch die jungen Leute sollen da reingehen, wenig Scheu haben. Ja, das ist alles okay. Und ich bin auch kein Fan von Sparbüchern oder sowas. Ein paar Euro kann man schon auf ein Sparbuch haben. Aber es wäre doch gut, wenn der Gesetzgeber wenigstens anerkennen würde, steuerlich anerkennen würde, dass die ETFs wirklich eine sinnvolle Altersvorsorge sind und nicht nur die Riester- und die Rürup-Rente steuerlich anerkannt wird mit ihren Beiträgen und auch die gesetzliche Rente, sondern dass man vielleicht auch die ETFs damit reinnimmt. Das wäre doch mal was, oder, Herr Solilatu?
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, ne?
Ja, das wäre doch mal was. So, jetzt komme ich einfach mal zu dem Punkt mit dem Eigenheim. Ja, ich der Schornsteinfegermeister kommt zu mir und wir unterhalten uns und der erzählt mir, was so in meinem Sprengel da so los ist in Halle Grollwitz, ja. Und dann sagt er zu mir, Mensch, bei dir, wir sind per Du, wir trinken dann eine Tasse Kaffee zusammen. Bei dir gibt es Leute, ältere Herrschaften, die haben Angst gehabt davor, ihre Häuser zu verlieren, weil die ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Die haben im Winter gefroren. So, dann kenne ich natürlich auch Leute, die sagen, Mensch, Eigenheim, ich habe eine geringe Rente, aber das Eigenheim ist wie eine Art dauerhafte Rendite für mich, ja? Also ich brauche keine Miete zu zahlen. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass mein Eigenheim irgendwie in Schuss bleibt. Klar. Ne? So. Und das ist natürlich auch eine gute Sache, ganz klar. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man, wenn man es kann, sollte man auch da einen Teil der Altersvorsorge betreiben. Aber wie gesagt, ich sehe halt eben als Gesetz, also als Rentenberater, die habe ich nicht diese große Bandbreite wie Finanztipp. Also wir beraten ja auch nicht in diesem Segment, was total spannend ist, ja. Aber ich sehe halt eben tatsächlich viele von uns hier im Bereich Halle, Leipzig, Ostdeutschland, die eben auch da nicht in der Lage sind, finanzieren zu können. Die kommen gerade mal so mit ihrem Einkommen über die Runden und überlegen sich bitte eins, nur mal als Information. Ich brauche, um einen Entgeltpunkt, persönlichen Entgeltpunkt zu erwirtschaften in Deutschland, brauche ich aktuell 45.300 Euro Durchschnittseinkommen. Das macht einen Gegenwert mit dem neuen Rentenwert, der zum 1.7. gilt, aus monatlich von 39,32 Euro. Das ist ein Durchschnittseinkommen. Herr Solilatu kennt diesen Begriff des Eckrentners oder des Standardrentners. Ja, so, das müssen Sie erstmal hinkriegen. Sie müssen erstmal 45.000 Euro verdienen, brutto im Jahr. Das müssen Sie einfach erstmal hinkriegen. So, und das ist das große Problem, was wir halt haben. Wir brauchen einfach auch bessere Löhne. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Und ich habe das alles schon mal durchgerechnet. Ein Mindestlohn von 14 Euro, da kann ich mich hinstellen, wie ich will. 45 Jahre gearbeitet im 14 Euro Mindestlohn. Ja, Leute, da habe ich eine Hungerrente. Da ist nichts. Ja, da kriege ich 900 Euro Rente, brutto oder netto. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist alles totaler Irrsinn. Und deswegen gebe ich allen Ihnen recht, ja, und ich kann wirklich nur hoffen, dass hier auch mal ein bisschen also wirklich auch Vernunft in die Politik reinkommt und dass wir hier eben auch diese Dinge zum Beispiel fördern, dass wir sagen, ja, wer in ETFs reingeht, der soll eben auch einen Teil dieser Beiträge, die er dort einzahlt, eben auch steuerlich absetzen können. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Das ist doch das, wo ich immer sage, Leute, hier müssen wir was tun. Ja?
Ich würde sogar noch, wenn ich da kurz rein darf, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Der Grundgedanke bei der Riesterrente war gar nicht so verkehrt, außer dass wir da ein bürokratisches Monster draus gemacht haben. Der Grundgedanke bei der Riesterrente war nämlich nicht nur jetzt, das steuerlich absetzbar zu machen, was es ja ist, sondern auch Leute mit grundsätzlich wahrscheinlich nicht so hohem Einkommen da zu fördern. Weil das ist nämlich auch der Punkt. Ich sage ja ganz deutlich, so ein weltweit anlegender Aktien-ETF ist für jedermann, auch für kleines Einkommen. Da ich das jetzt sinnvollerweise auch schon mit 25 oder 50 oder 100 Euro im Monat durchaus machen kann und auch machen sollte, aber die Leute zahlen halt nicht so viel Steuern. Also wäre ich durchaus dafür, so auch solch einen lang angelegten Sparplan, ja, da muss natürlich dann auch eine entsprechende Laufzeit haben, auch tatsächlich noch zusätzlich direkt zu fördern, so wie das bei der Riester-Rente ursprünglich auch gemacht war. Bloß man, dass man sich natürlich, wenn man sowas aufsetzen sollte, nicht wieder von den Anbietern reinreden lasse, dass das dann ein teures Versicherungsprodukt in den meisten Fällen zum Beispiel draus wird. Und lassen Sie mich noch einen Punkt sagen. Zu dem ganzen Thema Immobilien, also wie ich schon angedeutet habe, ich halte das ja auch für wirklich in vielen Fällen einen sehr guten Plan. Nur nehme ich rein, auch aus den Fragen, die wir bekommen von Finanztipp-Fans, von Finanztipp-Followern immer wieder wahr, dass die Leute sich schon, ich sage jetzt mal, bei dem Thema unter Druck setzen. Ja, also da gilt halt, die Steine, die eigenen vier Wände gelten halt als die Nonplusultra-Altersvorsorge. Ist ja grundsätzlich kein ganz falscher Gedanke, aber bei den heutigen Immobilienpreisen, und die sind jetzt in letzter Zeit auch nicht so viel zurückgekommen, als es so günstig geworden ist, ist es auch nicht der einzige Plan. Mit anderen Worten, was ich immer wieder versuche zu sagen, wenn es um die Frage kaufen oder mieten geht, dazu immer wieder zu sagen, die Miete ist letztendlich nicht unbedingt rausgeschmissenes Geld, auch wenn es sich für bestimmt 90% der Leute so anfühlt, sondern ich erkaufe mir damit erstens eine Freiheit, ich erkaufe mir damit doch in aller Regel, das will kaum immer einer glauben, niedrigere Kosten, als das ein Hausbesitzer zum Beispiel hat. Und wenn ich mein verfügbares Geld, das ich sonst in eine Immobilie stecken würde, eben langfristig in Aktien-ETFs stecke, dann werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ein gutes Auskommen im Alter haben. Das wird jetzt keine Rede gegen das Haus, aber sozusagen sich da dran zu ketten und auf Teufel komm raus kaufen zu wollen, wo ich es mir vielleicht auch finanziell gar nicht leisten kann oder sowas in der Richtung, das ist dann halt oft auch, ja, sagen wir mal, kein guter finanzieller Weg. Ich habe mir vielleicht dann auch nicht drum gekümmert, was Sie, Herr Knöppel, angedeutet haben. Wie ist das Haus eigentlich energetisch für die Zukunft aufgestellt? Welche Kosten können darauf mich zukommen? Wie ist das gedämmt? Was muss da gemacht werden? Wie sieht's Thema Wärmepumpe und was man sich alles noch vorstellen kann? Es ist eine komplizierte Angelegenheit, die eigene Immobilie, gerade auch wenn ich drin wohnen will und die Kosten dann letztendlich auch wirklich selber tragen muss. Und für Leute, die sich da nicht sicher sind und die sich auch nicht gut auskennen und so weiter, will ich nur die gute Botschaft sozusagen rausrufen. Leute, ihr müsst das auch nicht machen. Es ist nicht so, dass das die einzig selig machende Weg ist. Ihr könnt auch, wie wir es schon gesagt haben, 10%, wenn es geht, vielleicht 15% langfristig in so einen Aktien-ETF stecken, machen, zahlen jeden Monat, liegen lassen, gar nicht draufschauen. Und ja, dann sind wir beim Herrn Costolani. Nach 15, 20, 30 Jahren wird da was sehr Ordentliches dabei rauskommen. Und dann muss man sich auch nicht ärgern, dass man in seinem Leben keine Immobilie gekauft oder gebaut hat. Ich besitze auch keine Immobilie, aber ich weiß, dass es mir im Alter dank meines ETF-Depots ganz gut gehen wird.
Herr Knöppel, wir haben hier eine Frage von Kurt Köhler. Er sagt, er sei selbstständig und hat 148.000 freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt, in der Hoffnung, eine Altersrente daraus zu beziehen. Und er schreibt, das kann ich gar nicht glauben, angeblich wird er nicht berücksichtigt. Kann es sein, dass er Geld einzahlt, freiwillig, in die Rentenkasse und er sieht das Geld nicht wieder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das möglich ist.
Nein, das ist sicherlich nicht möglich oder sicherlich nicht möglich. Vielleicht meint der Kunde, Ihr Kunde oder der Fragesteller meint da vielleicht möglicherweise damit, dass er vielleicht nicht vorzeitig in eine Rente gehen kann mit 63 oder weil ihm einfach noch Wartezeit fehlt. Denn wenn ich freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahle, zählt jeder Monat freiwillige Beitragszahlung als Wartezeitmonat. Ja, und ich brauche, wenn ich eine vorgezogene Altersrente haben möchte, zum Beispiel eine, wir sagen im Volksmund, Rente mit 63, die es ja so gar nicht gibt, aber ist ja auch wurscht, wenn ich die mit 63 haben möchte, brauche ich 35 Jahre Wartezeit. Wenn er die Wartezeit nicht hat, dann nützt es ihm auch nichts, dass er, also was heißt, das ist Quatsch, es nützt ihm schon was, dass er freiwillige Beiträge eingezahlt hat. Da muss er halt eben so lange einzahlen, bis er eben entweder die Wartezeit erfüllt oder aber er geht dann halt mit der Regelaltersrente in Rente. Aber das, was er eingezahlt hat, das Geld ist nicht weg. Es wird ja auch, da wird mir Herr Sulilato recht geben, es wird ja auch ganz gut, bitte nicht falsch verstehen, aber die meisten verstehen es nur so, es wird ja auch ganz gut verzinst, was da angelegt wird, das Geld in der gesetzlichen Rente. Es ist ja nicht weg. Und wenn er da über 140.000 Euro schon reingeballert hat, ja, in die Rentenkasse, hat er ja auch Steuern gespart, weil er das Geld nämlich auch steuerlich ansetzen kann, ne, bei seiner Steuererklärung. Also das Geld ist nicht weg, glauben Sie es mir.
Aber es ist eine Wette mit der Rentenkasse, dass man sehr alt wird, dass man mehr aus der Rentenkasse sozusagen rauszieht, als man eingezahlt hat, oder, Herr Knappel? Weil auf einen Schlag kann er sich ja nicht die 148.000 auszahlen lassen, wenn er 67 ist.
Das ist wohl wahr. Also eine Einmalauszahlung gibt es in der gesetzlichen Rente nicht. Höchstens er würde die Beiträge sich wieder, die er eingezahlt hat, auszahlen lassen. Aber das ist rechtlich auch nur in ganz begrenzten Rahmen möglich. Da gibt es eine entsprechende Vorschrift, macht aber aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich, auch da würde ich meinen beiden Kollegen auch, die werden mir das wahrscheinlich bestätigen, ja. Das ist egal. Sie können auch 150.000 Euro in eine private Altersvorsorge reinpacken, nachher zum Schluss ist alles eine Wette mit dem Tod, ja. Ein Vorteil hat ja der ganze Spaß für unseren Anfragenden. Also ich möchte es nicht in die Lächerlichkeit ziehen, um Gottes Himmels Willen, das ist schon ein ernstes Thema, ja. Aber sollte er mal versterben, ja, dann hat er Rentenansprüche und wenn er verheiratet ist, dann bekommt seine Frau eine Witwenrente. Auch das darf man bitte nicht vergessen. Die Rentenversicherung zahlt dann auch eine Witwenrente, wenn er verheiratet ist. Natürlich ist es klar, ja, das Geld, was er da eingezahlt hat, das kann er ja nur über eine lange Lebenszeit ab der Rente dann wieder rausholen. Das muss man berechnen, das ist auch relativ leicht zu berechnen, da, wenn man die Rentenhöhe hat. Also der soll einfach mal bitte in die Renten, der soll sich bitte von seinem Rentenversicherungsträger eine Rentenauskunft einholen. Bitte nicht Renteninformation, Rentenauskunft einholen. Und dann steht in der Rentenauskunft auch drin, für die entsprechenden Altersrentenarten, ob er die Wartezeit erfüllt hat. Und wenn er die erfüllt hat und das entsprechende Lebensalter erreicht hat, dann kann er die Rente beantragen. Und wenn er sich nicht sicher ist, einfach auf rentenbescheid24.de eine Anfrage starten. Dann soll er uns mal die Unterlagen schicken, dann gucken wir uns das mal an.
Eine Mutter eines behinderten Kindes hat uns geschrieben, sie lebt vom Bürgergeld, schreibt sie, weil sie sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche um das behinderte Kind kümmern muss. Deswegen Bürgergeld. Und das wird sie jetzt wohl ihr Leben lang machen müssen. Gibt es eine Möglichkeit, dass sie eine anständige Rente eines Tages bekommt oder wird sie in der Altersarmut sozusagen zwangsläufig landen? Was machen wir mit den Menschen, die sich um die Angehörigen kümmern, Herr Knöppel? Gibt es da Möglichkeiten, der Frau zu helfen?
Ja, naja, also ich sage es mal so, das gesetzliche Rentenrecht lässt bei der Erziehung von Kindern oder es gibt für die Erziehung von Kindern Kindererziehungszeiten. Das ist das eine. Das ist bekannt. Für Kinder, die nach 1992 geboren worden sind, gibt es 3 Entgeltpunkte oder 36 Kalendermonate Wartezeit, dann noch 10 Jahre Kinderberücksichtigungszeit. Und es gab mal früher, also oder die Vorschrift existiert heute noch, dass der Paragraph 249b SGB 6, da gibt es eine sogenannte Kinderberücksichtigungszeit für die Pflege. Aber das gilt nur für einen Zeitraum vom 01.01.1992 bis 31.12.1995. So. Was kann die Frau tun? Ganz einfach. Wenn das Kind behindert ist und das Kind auch in der gesetzlichen Pflegeversicherung ist und sie letzten Endes, also wenn das Kind einen Pflegegrad von mindestens 2 nachweisen kann, ja, dann kann sie sich für die eigenen Rentenanwartschaften über die Pflegekasse Entgeltpunkte pro Jahr der Pflege gutschreiben lassen. Das ist das, was sie tun können. Es ist bitter. Das ist immer das, sowas haben wir, also solche Fälle haben wir leider auch. Es ist bitter, dass diese arme Frau wirklich Bürgergeld beziehen muss, ihr Kind pflegt und dann über die Pflege des Kindes Entgeltpunkte noch zusätzlich erwirtschaftet. Hätte sie das nicht, dann wäre sie in der gesetzlichen Rentenversicherung jetzt noch nicht mal mehr pflichtversichert, weil das Bürgergeld, früher war es das Hartz IV, seit 2011 nicht mehr in der Pflichtversicherung drin ist. Und glauben Sie mir bitte eins, wenn Sie das, nehmen wir mal an, sie hätte jetzt die höchste Pflegestufe für das Kind, Pflegestufe 5 oder Pflegegrad 5, dann würde sie wahrscheinlich so knapp 1 Entgeltpunkt pro Jahr für die Pflege bekommen. So ganz grob, ja. Also die Möglichkeit besteht.
Wir haben noch eine Frage von Uschi. Sie pflegt ihre Mutter seit 6 Jahren und die Krankenkasse zahlt ihr jährlich 10.000 Euro in die Rentenversicherung ein, schreibt sie. Wie wirkt sich das auf meine Rente aus? Bin bereits voll Erwerbsminderungsrentnerin und ab 1.8.24 richtige Rentnerin. Steigt dann meine Rente an? Herr Knüppel.
Darf ich antworten?
Ja, klar.
Ganz spannende Frage. Habe ich schon, glaube ich, Dutzende Videos zu diesem Thema gedreht, ja, und auch Beiträge veröffentlicht zu dem Thema. Die Frage ist wirklich, die kann man wirklich nur beantworten. Ja, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Es liegt an der sogenannten Zurechnungszeit. Die Zurechnungszeit ist eine besondere rentenrechtliche Zeit, die ein Erwerbsminderungsrentner bekommt. Und zwar wird so getan, als ob er, also ab Beginn seiner Erwerbsminderung kann er ja nicht mehr arbeiten, ja? So, und dann kriegt er dafür die Rente. Und da fehlt ihm ja quasi Geld. Und dieses Geld kriegt er über die Zurechnungszeit in Form von Entgeltpunkten gutgeschrieben. Und da kann es sein, dass diese Entgeltpunkte aus dieser Zurechnungszeit, die ja praktisch bis zur Regelaltersgrenze berechnet werden, individuell immer zu betrachten, diese Pflegepunkte oder die Entgeltpunkte für die Pflege quasi wegkannibalisieren. Also die werden dann praktisch aufgesaugt. Die sind zwar da, aber sie führen später möglicherweise nicht zu einer höheren Rente. So, und mein Rat ist immer, holt euch bitte eine sogenannte Rentenauskunft über die unverbindliche Höhe einer Altersrente ein. Da gibt es eine Vorschrift im SGB VI, die lässt einen solchen individuellen Anspruch auf Auskunft zu. Und die Leute sollen einfach sich mal berechnen lassen, wie hoch die Altersrente aussieht mit den Entgeltpunkten der Pflege, wenn sie dann später in Rente geht, also wenn sie dann später die Altersrente bekommt. Also es ist rentenrechtliche Versicherungsmathematik. Es kann sein, dass sie über diese Pflege ihrer Mutter eine höhere Altersrente bekommt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist relativ gering.
Herr Knüppel, das ist wirklich eine komplexe Antwort gewesen. Respekt, man merkt, unser System ist doch sehr kompliziert und wir brauchen Rentenberater. Vielen, vielen Dank, Herr Knüppel. Eine Frage tauchte hier noch auf, Herr Sulilato. Sie sprachen davon, 1.000 Euro zusätzlich im Rentenalter. Da stellt eine Leserin die Frage, wie viel Geld muss ich denn monatlich dann tatsächlich zurücklegen, um diese 1.000 Euro im Alltag zu bekommen, wenn man Anfang 30 ist beispielsweise. Gibt es da auch so eine Faustformel?
Ja, das sind tatsächlich die 15%, von denen ich gesprochen habe. Ne? Also das ist okay. Natürlich nur eine ganz grobe Faustformel. Diese Faustformel beruht darauf, dass wir davon ausgehen, dass der Aktienmarkt weiter so läuft wie, ich sag mal ganz grob, die letzten 50 Jahre. Und das ist ja schon eine gewisse Historie. Also das beinhaltet ja auch die eine oder andere Krise und auch die eine oder andere schlechte Phase. Aber dann kann ich schon ganz grob davon ausgehen. Aber das muss wirklich auch grob sein. Denn es kann leider sein, dass ich ein bisschen Pech habe. Dann ist es ein bisschen weniger. Und es kann sein, dass ich auch Glück habe. Das ist eh schon relativ konservativ gerechnet, dass es auch mehr wiegt. Aber so als Faustformel, wenn ich sage, um die 15% vom Netto in so einen ETF, Aktien-ETF, langfristig zu stecken, dann über die nächsten 30, 35 Jahre, da werde ich schon in aller Regel sehr gut fahren.
Und was für einen Nettobetrag haben Sie da vor Augen? Weil 15% von 1.000 netto ist was anderes als von 3.000 netto.
Ja, genau. Also hatten wir ja vorhin die 2.000 netto mal ansetze sozusagen, dann wären das 300 Euro im Monat. Und da ist mir natürlich ganz klar, bei 2.000 netto ist das überhaupt gar kein Pappenstiel und das wird für viele Leute auch nicht zu machen sein. Das ist mir auch bewusst, aber es hilft auch nicht sozusagen da irgendwie um den heißen Brei rumzulegen. Das ist die Realität, die wir haben mit der gesetzlichen Rentenversicherung und dass die Leute mal wissen, in welchen Größenordnungen wir da reden. Andererseits, das hören wir auch aus der Finanzcommunity immer wieder, das schaffen schon auch einige Leute. Ne? Also es ist nicht irgendwie unmöglich, es ist nicht einfach. Das Gute ist so ein bisschen, das sage ich auch, dass man erzieht sich ja auch ein bisschen selbst. Wenn ich mein Leben lang gewohnt bin, 15% wegzusparen, dann sind das auch immer 15% von meinem Lebensstandard, die ich nie hatte. Das wird mir dann auch in der Rente letztendlich helfen, weil natürlich habe ich dann weniger Geld, aber ich war es ja eh nicht gewöhnt. Ich habe es mir mein Leben lang weggespart, habe es nicht ausgegeben und dann fällt mir da auch der Übergang in die Rente leichter.
Liebe Hanna, lieber Herr Knöppel, lieber Herr Sololato, vielen, vielen Dank für die fundierten Finanztipps und Einschätzungen zum Rentensystem. Die sind im wahrsten Sinne des
Wortes
Gold wert. Ja, Herr Knöppel?
Ich hätte noch eine kleine Bitte. Ich glaube, eine gute Altersvorsorge fängt eigentlich damit an, und das hat Herr Sululato vorhin gesagt, dass doch die Leute, auch Studentinnen und Studenten, das ist mein ganz großer Herzenswunsch an alle, die das vielleicht jetzt heute hören, dass wenn Sie einen Minijob machen, wenn Sie damit anfangen, irgendwo nebenbei arbeiten gehen, einen Minijob machen, bitte machen Sie den rentenversicherungspflichtig. Lassen Sie sich bitte nicht auf eine Diskussion ein, wegen 3,30 Euro, dass Sie den auf die Versicherungspflicht verzichten. Denn wenn Sie 3 Jahre in so einem Minijob gearbeitet haben, und Ihnen passiert irgendetwas, dann haben Sie zumindest einen Anspruch oder können so zumindest einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben und andere Dinge. Und man hat zumindest auch Lücken im Versicherungsverlauf geschlossen. Das ist ziemlich wichtig. Und ich gebe Herrn Sululato absolut recht. Diese Geschichte mit den ETFs, ich wollte es selber auch nicht glauben, ist eine feine Sache. Und ich fände es wirklich super cool, wenn der Gesetzgeber wirklich sagen würde, Mensch, alles klar, wir hören auf den Sululato, wir hören auf den Finanztipp und so einen Steueranreiz wie bei der Riester-Rente. Und dann würden auch viele andere Menschen wirklich 20 Euro oder 30 Euro im Monat in die Hand nehmen und sagen, wir gehen da rein.
Berlin wird den Experten-Talk wahrnehmen. Die hören tatsächlich ab und zu auf uns, Herr Knöppel. Vielen, vielen Dank auch für Ihren Appell nochmals, weil ich glaube, das macht auch Sinn, auch den Nachwuchs dafür zu sensibilisieren, dass man sich mit Geldfragen auseinandersetzen muss, einmal, und zum anderen auch für seine Altersvorsorge selbst sich kümmern muss. Nächste Woche behandeln wir im Rahmen unseres großen Rentenspezials das Thema, wer soll die Renten denn zahlen oder warum kriegen die Deutschen so wenig Kinder? Zu Gast werden sein Deutschlands renommierter Ökonom Dr. Daniel Stelter sowie Dr. Anna Mayfort-Seringer. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Working Moms aus Hamburg. Bis nächsten Donnerstag. Ihnen nochmal vielen, vielen Dank. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.